Hallo und herzlich willkommen zu einem Podcast zum Thema Vertrauen in Krisenzeiten. Wir wollen 20 Minuten über einige zentrale Ergebnisse der Arcario-Studie sprechen. Mein Name ist Jakob Tetens und ganz herzlich begrüßen möchte ich meine beiden Gäste, Dr. Björn Hagen und Bernd Schmidt. Eine Hypothese, die wir in der Arcario oder der wir in der Arcario-Studie nachgegangen sind, war, dass der kollegiale Zusammenhalt sowie das gegenseitige Vertrauen zwischen Fach- und Führungskräften in der Pandemie besonders wichtig geworden sind, um gut durch die Krise zu manövrieren. Und diese Hypothese, kann man sagen, hat sich in der Arcario-Studie bestätigt. Von den Befragten sind 2/3 der Ansicht, dass der kollegiale Zusammenhalt, das heißt eben Dinge wie fachliche Beratung, gegenseitige Vertretung im Krankheitsfall, angesichts der Pandemie sehr wichtig sind. Und weitere 26% schätzen ihn als wichtig ein. Knapp die Hälfte der Befragten bewertet diesen kollegialen Zusammenhalt in ihrer Einrichtung als gut und weitere 32% bewerten ihn sogar als sehr gut. Und nur 6% bewerten den Zusammenhalt als ausreichend oder sogar nur mangelhaft. Dabei zeigen sich Unterschiede in der Einschätzung zwischen der Fachkraft und Führungsebene. Während 2/3 der befragten Fachkräfte den kollegialen Zusammenhang als gut oder sehr gut bewerten, sind es bei den Führungskräften sogar 88%. Auf der anderen Seite schätzen 2% der Fachkräfte den Zusammenhalt als nur ausreichend oder mangelhaft ein, während es bei den Führungskräften nur 2% sind. Hinsichtlich der Frage nach dem gegenseitigen Vertrauen ergibt sich folgendes Ergebnis, dass nämlich 94% der Befragten das gegenseitige Vertrauen zwischen Fachkraftebene und Führungsebene für wichtig halten und knapp 2/3 halten dieses sogar für sehr wichtig. Und auch hier haben wir wieder gefragt nach der Zufriedenheit mit diesem Vertrauen. Ist dieses Vertrauen da? Ebenfalls 2/3 bewerten das Vertrauen zwischen Fach- und Führungsebene als gut oder sogar sehr gut. Und nur 13% halten es für nur mangelhaft und ausreichend. Und auch hier ergibt die Kreuzung mit der Frage nach der Position in der Einrichtung deutliche Unterschiede zwischen der Einschätzung der Fachkräfte und der Führungskräfte. Ja, von den Fachkräften bewertet die Hälfte das gegenseitige Vertrauen als gut oder sehr gut. Bei der unteren Führungsebene sind es schon über 2/3 und bei der oberen Führungsebene sogar 90%. So viel mal zu den Zahlen im Schnelldurchlauf. Und Herr Hagen, vielleicht als erstes an Sie die Frage, wie interpretieren Sie aus der Perspektive auch eines Fachverbandes den in der Studie ermittelten Grad der Zufriedenheit mit dem gegenseitigen Vertrauen und die dabei sichtbaren Unterschiede in der Einschätzung der Fach- und Führungskräfte? Hat Sie das überrascht, das Ergebnis, oder haben Sie das, war das für Sie so erwartbar?
Erstmal finde ich gut, dass wir gemeinsam diese Studie auf den Weg gebracht haben, um tatsächlich nochmal Licht ins Dunkle zu bringen, was unter diesen besonderen Krisenzeiten denn eigentlich die Arbeitsbedingungen der Mitarbeitenden ausmacht. Weil das nämlich zentral ist, wie unsere Studie auch gezeigt hat, zum Thema Zukunft Personalentwicklung für die Zufriedenheit der jungen Menschen und der Familien. Also man kann das nicht voneinander trennen, sondern man muss sozusagen das als schon als Zusammenhang sehen. Und insofern hat mich das Ergebnis nicht überrascht, weil deutlich wird, dass die mittlere Leitungsebene, also Wohngruppenleitungen beispielsweise, von zentraler Bedeutung sind für die Zufriedenheit der Arbeit, der Mitarbeitenden und der jungen Menschen. Weniger das Leitbild der Einrichtung, weniger sozusagen die oberste Ebene, die natürlich für die strategischen Entscheidungen wesentlich ist, sondern die Bedeutung der mittleren Leitungsebene. Und insofern finde ich es gut, dass Sie mit Ihrer Studie mit uns gemeinsam nochmal den Fokus darauf gelegt haben, dass wir uns näher angucken müssen, was macht denn die Zufriedenheit eigentlich der mittleren Leitungsebene aus und ihre Bedeutung und wie strahlt es denn aus? Und darüber hätte ich heute auch Lust, noch mehr miteinander ins Gespräch zu kommen.
Sehr gerne. Können Sie denn vielleicht noch mal sagen aus Ihrer Sicht, warum hat Vertrauen offensichtlich, ja, das hat ja auch die Befragung ergeben, so eine große Bedeutung gerade in Krisenzeiten?
Die Krise hat wie unter einem Brennglas noch einmal gezeigt, dass die persönliche Ebene der Mitarbeitenden mit ihren eigenen Familien, mit ihren eigenen Sorgen und Ängsten im Zusammenhang natürlich steht mit ihren beruflichen Aufgaben der Betreuung der jungen Menschen, sozusagen mit ihren Unsicherheiten und den Elternkontakten. Und da ist es wichtig, Führungskräfte zu haben, die signalisieren, wir wissen auch nicht alle Antworten, aber wir werden sie gemeinsam mit euch suchen. Und vor allen Dingen, wir sind auch in den persönlichen Situationen für euch da. Wenn ihr zu Hause einen kranken Angehörigen zum Beispiel habt, selber Kinder betreuen müsst, wir finden Lösungen. Und dieses auszustrahlen, wir finden Lösungen, wir wissen nicht alle Antworten, das wäre falsch, aber wir finden gemeinsam Lösungen und wir sind für euch da und wir sitzen auch in einem Boot in der Wohngruppe. Wir kümmern uns auch um die Betreuung. Das ist, glaube ich, wesentlich. Noch eine Anmerkung. Ich denke, dass es hat auch gezeigt, es gibt Unterschiede, ob die mittlere Leitungsebene vor Ort präsent ist, da wo die jungen Menschen leben, oder ob sie beispielsweise zentral angeordnet ist, irgendwo auf dem Gelände. Schon diese Unterschiede zeigen auf, wie wichtig Vertrauen und die persönlichen Kontaktpersonen und Beziehungspartner in der Kinder- und Jugendhilfe für die jungen Menschen sind und für die Mitarbeitenden selber, sozusagen, wie wichtig da die Führungskräfte sind.
Ja, vielen Dank für die ersten Einschätzungen. Bernd, wie bewertest du aus der Perspektive der Geschäftsführung eines Kinder- und Jugendhilfeträgers die Ergebnisse zum Thema Vertrauen?
Also erstmal freue ich mich, dass Sie insgesamt doch sehr positiv sind, weil das ist sicherlich das Kernelement unserer Arbeit auch. Also ich sage immer, eine der absolut wichtigsten Qualitätsachsen ist das Team und die zuständige pädagogische Leitung. Also genauso wie Björn Hagen das gesagt hat, das andere drumherum ist auch wichtig. Aber hier spielt die Musik. Das kennt man aus Schule ja auch, dass die Organisation Schule unter Umständen nicht so gut sein kann, aber Lehrerinnen-Klassenbeziehung ist da wiederum sehr wichtig. Und so ein bisschen ähnlich sehe ich das hier auch, dass das ein ganz, ganz wichtiger Faktor ist. Dass Führungskräfte das immer etwas positiver darstellen, das zeigt sich auch an anderen Stellen. Also das Phänomen läuft mir immer mal wieder über den Weg. Das zeugt ja erstmal von einem gewissen Selbstvertrauen, was ich auch gut finde. Es darf halt nicht so eklatant abweichen. Also dass die Führungskräfte jetzt eine ganz andere Tendenz haben als die Teams, die Einschätzung haben, das sehe ich hier an der Stelle aber auch nicht. Also es sind keine so großen Verwerfungen, sondern das ist eher so eine gewisse tendenzielle Unterschiede. Und Geschäftsführung sieht es dann vielleicht noch etwas positiver in der Fläche. Das gilt auch nicht für jede Geschäftsführung, aber in der Fläche, glaube ich schon, ist das ein Phänomen, was da sichtbar ist. Also von daher würde ich erstmal sagen, vielleicht als allererste Einschätzung dazu.
Okay. Kann ich gut nachvollziehen, auch die sagen erstmal die Bewertung, dass es ja erstmal auch positiv ist, wenn Führungskräfte erstmal mit Selbstvertrauen an die Sachen rangehen und denken, sie machen vielleicht auch sowas wie Krisenmanagement ganz gut. Beim Thema Krisenmanagement, bei der Hypothese oder bei der Frage nach Krisenmanagement ist übrigens ähnliche unterschiedliche Einschätzungen zu sehen zwischen den Führungskräften und den Fachkräften in der AKG-Studie. Auf der anderen Seite könnte man jetzt ja auch die Hypothese aufstellen, dass vielleicht die obere Führungsebene doch nicht in ausreichende Weise der Fachkraftebene ihr Ohr leiht. Also sozusagen, wenn die Einschätzungen so unterschiedlich sind. Was sagst du zu dieser Hypothese, Bernd?
Ja, da ist auch was dran. Also das passiert mit Sicherheit. Ich glaube, man kann das ja auch nie auf eine ganze Einrichtung schon übertragen, sondern man muss es sich eigentlich team- und bereichsweise angucken, weil es gibt Unterschiede. Das ist heterogen, das ist keine homogene Masse in unserer Einrichtung, dass alles gleich ist. Und von daher gibt es auch Punkte, die sich hinterher herausstellen, wo Leitung das nicht gut genug wahrgenommen hat. Also daraus müssen wir immer wieder lernen. Und natürlich ist unsere absolute Ressource, auch gerade in so einer Krise, die hat das nochmal unglaublich gezeigt, dass die Kolleginnen, was die leisten, davon sind wir absolut abhängig. Und da müssen wir auch gucken, dass wir sie gut schützen, dass sie genau dieses Vertrauen haben. Und um ein Beispiel zu nennen, wir haben Kolleginnen gehabt, die sind in der Einrichtung eingezogen, weil es eben diverse Infektionsfälle im Team auch gab und unter den Jugendlichen und haben die Betreuung aufrechterhalten, weil sie gesagt haben, ich kann ja nicht meine eigene Familie riskieren, die anzustecken, also ziehe ich ein für eine gewisse Zeit. Das kann keine Leitung von einem Mitarbeiter oder einer Mitarbeiterin verlangen, das zu tun, aber das hat am Ende die Qualität der Arbeit aufrechterhalten mit den Jugendlichen und auch hat dafür gesorgt, dass die nicht das Vertrauen in uns verloren haben, um bei dem Thema Vertrauen zu bleiben, indem wir dann hätten die Jugendlichen woanders hin verlegen müssen, weil wir einfach keine Mitarbeiterinnen mehr hatten, weil eben ein hoher Infektionsgrad da war. Und das zeigt eben nochmal, natürlich sind die Mitarbeiterinnen das absolute Zentrum unserer Arbeit und wir müssen viel dafür tun, dass genau diese Vertrauensbasis da ist und das klappt nicht immer. Also da, wer das behauptet in dem Bereich, der, das möchte ich gerne sehen. Das klappt vielfach und wir bemühen uns immer da, wo wir merken, dass das nicht klappt, daran zu arbeiten, sowohl in Strukturen als auch in persönlicher Zuwendung, das anzupassen. Aber das ist eine tägliche und immerwährende Herausforderung und die hat sich natürlich in dieser Krise nochmal ungleich mehr gezeigt als in anderen Alltagskrisen, die wir immer irgendwo haben. Also wir haben immer irgendwo Teams, wo es nicht rund läuft oder sehr große Konflikte, wo die Mitarbeiterinnen an ihre Grenzen kommen oder Leitungen, die an ihre Grenzen kommen und so weiter. Das ist ja immer mal wieder der Fall. Und da gilt es ja einfach konstruktiv mit umzugehen und das über gute Standards nach Möglichkeit auch abzusichern.
Okay, das passt eigentlich ganz gut zu meiner nächsten Frage. Vielleicht nochmal an Sie, Hagen. In der Pandemie werden ja die sozusagen die Herausforderungen, auch die Charakteristika dieser sogenannten VUCA-Welt, also einer Welt, die durch Volatilität, Unsicherheit, Komplexität, Ambiguität gekennzeichnet ist, besonders deutlich. Und die Ergebnisse der Arcadius-Studie unterstreichen ja, wie bedeutsam in diesem Zusammenhang eben Vertrauen dann ist. Wie können denn Führungskräfte dieses also wichtig erachtete Vertrauen jetzt fördern? Was wären da Ihre wichtigsten Punkte? Was würden Sie sagen?
Ja, erstmal anknüpfend an Bernd Schmidt. Es ist tatsächlich so, dass es natürlich nicht in einer Einrichtung überall die gleichen Möglichkeiten gibt. Das hängt davon ab, bin ich in einer Obhutnahmestelle, wo die Beziehungsgestaltung eine vollkommen andere ist zu den jungen Menschen und zu den Eltern, sozusagen als in einer Regelwohngruppe oder auch als einer Wohngruppe mit besonderen pädagogischen Schwerpunkten. Deswegen ist es gut, dass sozusagen die Akuya-Studie nochmal gezeigt hat, es ist nicht monokausal Ursache und Wirkung. Also ich tue das rein und dann kommt sozusagen am Ende die Beziehungsgestaltung raus, sondern tatsächlich auch nochmal bestätigt hat, dass wir im Wechselmodell leben. Das macht es so spannend, diese Arbeit. Und jeden Tag wieder neu, wie Bernd Schmidt ja auch gesagt hat, dass wir jeden Tag uns neu sozusagen auf die Bedingungen einstellen. Gleichzeitig ist es auch sozusagen anspruchsvoll, das so differenziert darzustellen. Also für mich zeigt sich aus den zentralen Gesichtspunkten zum Thema Partizipation und Kinderschutz und den entsprechenden Beteiligungswerkstätten mit jungen Menschen, dass es die Beziehungsgestaltung untereinander der zentrale Gesichtspunkt ist. Trotz aller Techniken und Digitalisierung, ein junger Mensch hat es mal auf den Punkt gebracht, egal wie oft ich hinfalle, hilft mir immer wieder aufzustehen. Und das ist, glaube ich, auch bei den Mitarbeitenden nicht anders. Ja, also auch die fallen durchaus hin. Auch die verlaufen sich mal im Alltag. Und wenn es gelingt, der mitarbeitenden Führungsebene sozusagen zu signalisieren, wie Bernd Schmidt ja auch gesagt hat, wir haben unsere fachlichen Standards. Das ist so unsere Leitwährung und das sind unsere Leitplanken. Aber natürlich wissen wir alle, dass es innerhalb dieser Leitplanken Spielraum gibt und wir gemeinsam werden den Weg daraus wieder finden und zueinander stehen, um das zu schaffen. Das, glaube ich, ist so ein Signal an Zuversicht, wo mir zumindest Mitarbeitende immer sagen, das ist von zentraler Bedeutung. Aber es spielen natürlich auch noch andere Faktoren eine Rolle. Ich nehme mal zwei Beispiele. Die Zusammenarbeit mit den öffentlichen Trägern. Also wie ist die Erreichbarkeit? Kann ich kurzfristig sozusagen Dinge klären, wenn ich Zusatzleistungen brauche, gerade in der Corona-Pandemie für die jungen Menschen? Wenn es um Elternkontakte geht, kann ich mich da abstimmen sozusagen, wie diese Elternkontakte auf eine andere Ebene gehoben werden? Das ist ein Beispiel dafür, dass es nicht nur darauf ankommt, auf die mittlere Leitungsebene, sondern eben auch auf die Zusammenarbeit zwischen öffentlichen und freien Trägern, gerade in dieser Krisensituation. Weil, und das ist mein abschließender Satz dazu, die Kinder- und Jugendhilfe hat ja unter Corona, aber auch in der Situation mit den jungen Flüchtlingen gezeigt, wie flexibel sie auf die Anforderungen reagieren kann, wie hoch die Bereitschaft und die Motivation der Mitarbeitenden ist, Lösungen jenseits von allem Guten zu finden, ob es nun die Übernachtung ist, die Bernd Schmidt dargestellt hat, oder die Feldbetten in der Turnhalle. Und das ist die große Stärke der Kinder- und Jugendhilfe. Und die gilt es weiter zu fördern, und dazu trägt die Akuya-Studie entscheidend mit bei, Weil man, glaube ich, auch dann, wenn wir wieder in ein besseres Fahrwasser oder ruhigeres Fahrwasser kommen, sozusagen gerade diesen Bonus, den wir haben, auch gießen und pflegen müssen, nämlich den Zusammenhalt und die Beziehungsebene zwischen den Mitarbeitenden und den Führungskräften.
Ich würde gerne mal ein Phänomen aus der Praxis jetzt schildern. Und zwar haben wir natürlich im Rahmen der Pandemie auch umgestellt auf digitale Kommunikation, so wie wir sie jetzt gerade hier jetzt auflegen. Und das hat schon auch dazu geführt, im Langzeitverlauf der Pandemie, dass Leitungen natürlich wesentlich weniger präsent waren im Team, und zwar physisch präsent. Und das hat auch dazu geführt, jetzt in den letzten Wochen und Monaten, dass die Rückmeldung kam: Ich fühle mich nicht mehr so gesehen. Und das hat auch wirklich damit zu tun, dass man eben zwar die Leute da in der Kachel sieht, aber eben nicht wirklich sieht. Und wir sind heilfroh, dass wir jetzt wieder in Präsenz unterwegs sein können, unter Einhaltung aller Vorsichtsmaßnahmen. Aber das geriet schon langsam an eine gewisse Grenze, dass eben zu viel digital kommuniziert werden musste oder wurde. Das kann man ja interpretieren als systemrelevante Einrichtung. Was geht, was geht nicht. Aber das war schon auch ein Problem, um das klar zu benennen, dass die Mitarbeiterin dann langsam auch das Vertrauen ein Stück weit sich minimiert hat, was grundsätzlich da war, weil dieser Kontakt nicht da war, der sonst eben einmal die Woche, alle 2 Wochen da war. Oder eben auch, man hat sich in der Krise mal eben direkt getroffen und nicht eben nur telefoniert oder Videokonferenz gemacht. Und das ist schon ein wichtiger Faktor auch für die Bewertung so einer Krise.
Und das stärkt ja auch nochmal, Bernd, den Gesichtspunkt der Erreichbarkeit im Alltag. Es kommt ja nicht nur auf die Krisenkommunikation an, sondern die Krise braucht ja den Boden sozusagen der regelhaften Kommunikation vorher. Das heißt, dass ich auch mich über Fortschritte, über positive Entwicklungen so ausgehalten habe. Wir können nicht professionelle Beziehungen immer mit dem Gradmesser, wie stabil ist sie in der Krise sozusagen, messen, sondern wir müssen sie sozusagen Alltagstauglichkeit sozusagen als Prüfstein legen, wie in anderen privaten Beziehungen auch. Natürlich hält man dann auch Krisen zusammen aus, aber das muss ja auf den Boden fallen. Und das ist so, wie Bernd Schmidt gesagt hat, in der Corona-Pandemie ist es tatsächlich so, dass durch die Digitalisierung die Präsenz, die physische Präsenz der Kolleginnen und Kollegen als Führungskräfte zum Teil eben sehr stark eingeschränkt war. Man erlebt, dass gerade diejenigen, die aber auch gesagt haben, nee, ich komme trotzdem, und ich mache nicht mein Homeoffice, obwohl ich es theoretisch von der Einrichtung her könnte, schon noch ein anderes Klima sozusagen der Unterstützung verbreiten als diejenigen, die sich dann zurückgezogen haben und das alles von zu Hause aus gemacht haben. Das ist auch verständlich, wenn es die persönliche Situation ist. Aber endlich, wie Bernd Schmidt es dargestellt hat, und jetzt müssen wir wieder zu einer anderen Form auch des Zusammenarbeitens und Zusammenwirkens kommen.
Und das Öffnen nach der Krise muss auch gestaltet werden. Das passiert auch nicht von alleine, ne? Also wir müssen jetzt auch wirklich die Schritte genauso planen, wie wir die Schließung geplant haben, und auch wieder gezielt Impulse setzen, um wieder auf diese Vertrauensebene zu kommen und genau all diese Sachen zu machen. Ansonsten sind das natürlich Verbindlichkeit, Fehlerfreundlichkeit, Vertrauen haben wir genannt, gemeinsam die Sachen angehen und gemeinsam nach Lösungen suchen. Erreichbarkeit wurde eben auch schon gesagt. Also das sind nach wie vor die Klassiker, die ja immer gelten. Die gelten aber natürlich in so einer Phase auch natürlich insbesondere.
Okay, ganz herzlichen Dank für die Ausführungen von Ihnen beiden. Wir mit Blick auf den zeitlichen Rahmen des Podcasts würde ich jetzt auch schon auf die letzte Frage zu sprechen kommen, die aber, glaube ich, auch das aufgreift, was jetzt angesprochen wurde, nämlich die Frage: Geht es sozusagen nach Ihrer Einschätzung nach dem Ende der Pandemie sozusagen in der Kinder- und Jugendhilfe wieder zurück zur Normalität, oder wird die Pandemie die Praxis und auch die Organisationskultur in der Kinder- und Jugendhilfe nachhaltig verändern? Vielleicht noch mal, ja, Herr Hagen erstmal und dann auch gerne noch mal Bernd Schmidt zum Abschluss.
Also die Kinder- und Jugendhilfe ist ja auch, wie Norbert Elias gesagt hat, sozusagen im Beziehungskonflikt eingebunden. Also es ist ja nicht sozusagen, dass es isoliert zu betrachten sind, sondern Beziehungskonflikt in dem sozialen Kontext. Und es kann deswegen, um Ihre Frage zu beantworten, keine Regelhaftigkeit jetzt nach der Corona-Pandemie geben, weil wir haben das Mobile angestoßen und es ist in einer anderen Ausgangssituation. Um es mal an einem Beispiel zu verdeutlichen, jetzt von einer Wohngruppe gestern, als ich sozusagen über Inklusion geredet habe, auch mit den jungen Menschen zusammen und den Mitarbeitenden, hat mir gesagt, wieso ist denn eigentlich so, dass da in England so viele Menschen im Stadion sind? Dann fragt man sich erstmal, was hat das jetzt mit uns hier zu tun. Aber natürlich hat das was mit uns zu tun, weil natürlich die jungen Menschen und die Mitarbeiter angeleitet werden, die Hygienevorschriften einzuhalten. Und gleichzeitig gesellschaftlich, sozial sehen, da passiert aber was anderes. Und das deutet darauf hin, dass die Kinder- und Jugendhilfe in die Gesellschaft eingebunden ist, mit ihr sozusagen in den Wechselwirkungen steht und deswegen eine Regelhaftigkeit nicht nach der Pandemie stattfinden kann, zumal wir überhaupt nicht wissen, wo wir im Herbst stehen, sondern das deutet darauf hin, dass die Anpassungsleistung der Mitarbeitenden zu den äußeren Herausforderungen auch zukünftig eine zentrale Fähigkeit darstellen. Also diese Widerspruchstoleranz oder Ambiguität, wie es sozusagen genannt wird, das glaube ich, es wird eine wesentliche Fähigkeit sein, die zu stärken durch die Beziehungsarbeit auch der mittleren Leitungsebene, damit ich diese Widersprüche wie dem Fußballstadion und den Menschenmassen und den Hygieneregeln in der Einrichtung zukünftig sozusagen gegenüberstehen kann und das auch aushalten kann. Und damit auch die jungen Menschen und Familien, die ja sowieso schon in prekären Lebenssituationen oft leben, auch widerstandsfähiger gestaltet. Also ich glaube, unser Fokus oder ein Fokus von uns als Evangelischer Erziehungsverband wird gemeinsam sein, diese Widersprüchlichkeit sozusagen, in der wir alle leben, auszuhalten und auch zu stärken. Und das kann man tatsächlich tun. Und das ist das, was Bernd Schmidt unter professionellen Leitplanken genannt hat. Das kann man durchaus sozusagen tun, das in der professionellen Reflexion sozusagen zu unterstützen, dass ich die jungen Menschen dann besser begleiten kann und damit auch die Mitarbeitenden.
Dankeschön. Bernd, magst du dazu noch was sagen?
Ja, also ich bin auch
Ergänzen?
absolut sicher, dass wir nicht dahin zurückkehren können, wo wir vorher waren. Also das ganz banale Dinge sind natürlich die Themen der Digitalisierung in vielerlei Hinsicht. Das war ein Riesenkatalysator, der hier gezündet hat. Da werden wir nicht zurückgehen und das wollen wir auch gar nicht. Da sind auch viele positive Aspekte dabei. Ich glaube, es kann am Ende unser Selbstbewusstsein weiter stärken. Jugendhilfe hat ja nicht immer ein sehr ausgeprägtes Selbstbewusstsein, dass wir auch wieder mal eine große Krise mit enormen Herausforderungen bewältigt haben, die andere Bereiche nicht so gehabt haben. Einige ja, natürlich die Pflege und ähnliches, aber andere Bereiche mussten nicht solche Riesenherausforderungen bewältigen wie die Jugendhilfe. Und das kann uns ja auch nochmal zeigen, wie leistungsfähig wir sind, genau vor dem Hintergrund dieser beschriebenen Ambiguität. Kompetenz dann auch, die wir haben, so dass wir auch Wochen und Monate lang die Regeln für uns selber auslegen mussten, weil sie von außen gar nicht vorgegeben wurden. Und das haben wir gut hinbekommen, die Spielräume auch zu nutzen. Das heißt, Regellosigkeit von außen kann auch ein Vorteil sein und wir finden selber Antworten als Jugendhilfeeinrichtung, als Teams, als Gruppen. Jeder musste die Lücken für sich auslegen und das ist sehr, sehr verantwortlich geschehen aus meiner Sicht. Und da können wir auch Energie draus ziehen, allein auf der Ebene. Dann haben wir noch das riesige Thema der Pandemiefolgen. Da erahnen wir erst, was da überhaupt los ist, was die Kinder und Familien angeht. Und da werden wir noch lange drüber reden und auch gucken, wie wir das wieder aufarbeiten und was wir daraus lernen und so weiter und so fort. Also von daher wird es kein Zurück zur Normalität geben, sondern wir sind auf einem anderen Niveau. Und das würde ich auch erstmal nicht nur im negativen Sinne sehen, sondern es hat auch eine ganze Menge positive Teile.
Ja, also ganz herzlichen Dank nochmal an Sie, Björn Hagen, und auch an dich, Bernd, heute als Gast bereitgestanden zu haben für den kleinen Podcast.
Gerne.
Gerne.